Insofern ist es die Frage, ist das jetzt einfach nur eine Provokation oder ist das Ausweis einer gefestigten...
Einer Ideologie, meinst du?
So. Mhm. Also, und das ist für mich ein Unterschied. Will ich damit provozieren oder bin ich Hardcore-Nazi? Und es ist 35 Jahre her.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des Muma Poka. Heute mit folgenden Themen. Französischer Wein.
Alles, was im See schwimmt.
Nicht schlecht. Ich habe noch Loch Ness.
Hubert Aiwanger.
Was man bei Unwettern nicht tun sollte.
Ein bisschen Friedrich Merz.
Showwrestling.
Und ganz eventuell noch ein Brandbrief einer LGBT-Kneipe aus Weißensee.
Oh.
Die cool. Haben nämlich, fangen wir gleich damit an.
Ja.
Die Besitzerin hat nämlich an die Behörden geschrieben und dagegen protestiert, dass direkt gegenüber ein Flüchtlingsheim eröffnet wird, weil sie Angst haben, dass ihre Kundschaft, die ja etwas queerer ist, in Konflikt kommen. Auf welcher Seite stehst du?
Also ich möchte sagen, dass ich auf der Seite der Geflüchteten stehe. Natürlich ist das für keinen Inhaber von Kneipe, Restaurant oder einem gastronomischen Gewerbe schön, wenn man dort dann den Standort räumen muss. Ich finde aber das ein bisschen voreilig beurteilt, die Situation tatsächlich.
Glaubst du, dass man mit so einer sozialpädagogischen Herangehensweise, also wir machen so Kennenlernrunden, wir treffen uns einmal die Woche, wir erklären uns, ihr erklärt euch, glaubst du, dass das hilft?
Ich würde es zumindest nicht unversucht lassen, weil das für mich jetzt in der pluralistischen Gesellschaft, in welcher ich hier groß geworden bin, so ein bisschen die Grundlage immer war für alles. Also die Kommunikation und das Reden und das sich begegnen. Insofern würde ich das ungern nicht machen.
Ich bin ja nur Journalist, aber du bist ja Musiker vor allen Dingen. Ja? Kennst du Sir John Elliot Gardner? Der hat sogar dirigiert, als Charles gekrönt wurde, wenn ich richtig informiert bin. 80 Jahre, ja, der Top-Dirigent Großbritanniens, der hat einen Sänger geohrfeigt.
Oh.
Auf der Bühne.
Oh.
Weil der Sänger an der falschen Seite abgegangen ist. Also der hat sich nicht mal versungen, sondern so, und da hat er ihm eine geschallert. Und zwar... Und deswegen hat er jetzt ein Berliner Konzert abgesagt.
Hat er sich die Hand gebrochen dabei oder so? Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht, aber alles, was du auch gerade in der Kulturszene, ne, so Tanzmusik und so weiter, über ältere Herren und deren Machtgehabe sagst, wurde da leider, siehe spanischer Fußballpräsident.
Ich wollte es gerade sagen. Wir haben es jetzt im Eingangsteaser nicht mitbenannt, aber genau diese Situation hat mich letzte Woche auch total beschäftigt und vor allem, weil das ja so seltsam ist, ne? Auf der einen Seite die Darstellung der Spielerin, auf der anderen Seite die Darstellung des Verbandschefs.
Sie habe ihn hochgehoben.
So, und genau. Quasi so. Nee, genau. Und der Verbandschef hat ja erst gesagt, also es wäre vorher abgesprochen gewesen, es wäre alles einvernehmlich geschehen. Die Spielerin sagt, sie fühlt sich belästigt oder hat sich dort aufgrund von sexuell aggressivem Verhalten bedrängt gefühlt. Und dann kommt der Verband mit so vier Fotos um die Ecke und ist so, nee, er war das Opfer, er war das Opfer.
Faktencheck.
Also total absurd.
Ja, und dann haben die noch eine Veranstaltung gemacht, wo er ja fünfmal nacheinander gesagt hat, ich werde nicht zurücktreten. Und da mussten sich Frauen, also weibliche FunktionärInnen, in die erste Reihe setzen, damit es so aussah auf den Fernsehbildern, dass alle Frauen des Verbandes ihm zur Seite stehen.
Oh.
Und das Irre ist, es ist ja nicht nur die Nationalmannschaft zurückgetreten, sondern auch ganz viele Trainer und Trainerinnen, die auch die Jugendmannschaften, also der spanische Verband wird komplett bestreikt. Und ich finde das mutig. Ich finde das wirklich mutig, diese 23 Spielerinnen der Nationalmannschaft, der Weltmeistermannschaft, sagen, wir spielen nicht mehr, wir treten in einen Streik. Hätten das die 23 Männer der deutschen Nationalmannschaft gemacht?
Ich wüsste nicht, ich kann mir in diesem Moment gerade nicht ausmalen, welcher Skandal
dazu geführt hätte. Egal, aber ich bin mir sicher, dass irgendwelche Berater, Image, Marketing, sonst was, Heinis gesagt hat, nee, lass mal lieber unser Sponsor und wir wollen gerade einen neuen Vertrag unterzeichnen. Also, dass die wirklich alle 23, obwohl die jeder einzelne Interessen haben, zum Teil auch Gegnerinnen sind im Verein, sagen, wir machen nicht weiter, finde ich super.
Finde ich auch. Also das spricht auf jeden Fall für die Integrität, die innerhalb der Mannschaft herrscht. Und das ist, denke ich mal, immer ein gutes Zeichen tatsächlich.
Hubert Aiwanger, Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter?
Was?
Naja, Hubert Aiwanger ist doch der Chef der Freien Wähler. In Bayern wird demnächst gewählt und Hubert Aiwanger ist einfach noch populistischer als Markus Söder, wo man immer denkt, huch. Und ich muss gestehen, ich finde Hubert Aiwanger total wichtig. Also Aiwanger wird gerne gebasht, weil der zum Beispiel gesagt hat, den da in Berlin werden wir den Arsch aufreißen, der ist das.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht dieser Agrartyp?
Ja, der ist quasi Koalitionspartner, Wirtschaftsminister unter Söder,
genau.
Vizeministerpräsident und. Es ist in der Süddeutschen ein Schreiben aufgetaucht, Bewerber melden sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch.
Boah.
Also, mehr zitiere ich nicht, weil es ist einfach super peinlich.
Mhm.
17-Jährige haben offenbar eine, Achtung, Persiflage eines Bundeswettbewerbs, eines Geschichtswettbewerbs, komplett vernazit. Mhm. So erster Preis, bla, wird auch überall zitiert. Das ist aus dem Ende der 80er Jahre. Aiwanger ist inzwischen Mitte 50. Darf man einem 17-Jährigen, der das vor 35 Jahren angefertigt hat, da heute noch einen Strick draus drehen? Also was hast du mit 17 alles gemacht, was dich heute erledigen würde, wenn du in der öffentlichen Position wärst?
Bei mir war da zum Glück immer so viel Alkohol im Spiel, dass ich mich nicht mehr dran erinnere.
Ja.
Auf der einen Seite ist es natürlich, ne, du hast jetzt gerade von dir selbst gesagt, du bist Journalist. Das ist so ein bisschen euer, weiß ich nicht, Brot, auch genau solche Geschichten dann aufzudecken und
ja,
dann mal in die Recherche zu gehen.
Aber da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil also das, was da auf diesem Zettel, auf dieser Wettbewerbspersiflage steht, das ist alles total eklig. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist auch super Nazi. Auf der anderen Seite, in dem Alter, gerade Jungs, sind so echt so Risikosucher. Die gehen über Grenzen, wie du gesagt hast, die besaufen sich, die machen Scheiße, die gucken, mit welchen Sprüchen können wir provozieren.
Mhm.
Insofern ist es die Frage, ist das jetzt einfach nur eine Provokation oder ist das Ausweis einer gefestigten...
einer Ideologie, meinst du?
So.
Mhm.
Also, und das ist für mich ein Unterschied. Will ich damit provozieren oder bin ich Hardcore-Nazi? Das sind zwei, so. Und es ist 35 Jahre her.
Ich finde es spannend zu sagen, alles klar, derjenige wird jetzt nochmal damit konfrontiert.
Ja.
Wie reagiert er?
Ja.
Weil ich glaube, an der Reaktion darauf lässt sich relativ gut ablesen, inwieweit er das Ganze auch für sich persönlich eingeordnet hat und wo er das eingeordnet hat.
Also, so, und er sagt, er findet das total eklig, er hat damit aber eigentlich auch gar nichts zu tun, weil es nämlich sein Bruder war. Die waren beide auf derselben Schule, die sind relativ dicht zusammen.
Und heißen beide Hubert, oder was?
Nein, dieser Schrieb, also um den es geht, der ist nicht namentlich gekennzeichnet.
Ah, okay.
Und jetzt ist die Frage, wer war der Autor?
Mhm.
Wer hat's verteilt? Und wer hatte nur zufällig einen Stapel davon in der Schultasche? Weil
und verteilt,
da reingefallen.
Ja.
So. Der Bruder hat auch ganz zerknirscht gesagt, hätte ihm leid und ne, alles völlig blöd und so. Und jetzt bin ich bei der nächsten Frage. Wenn etwas über diesen umstrittenen Politiker Aiwanger enthüllt wird, und wie gesagt, 35 Jahre her und man kennt die Umstände nicht ganz so genau, schadet dem das wenige Wochen vor dem Wahlkampf? Oder hast du wie bei Trump diese Solidarisierungseffekte?
Dass die Leute sagen, die wollen den nur kaputt machen.
Genau, genau. Ne, diese Gerichte, das sind doch nur wieder, ne, und die Süddeutsche natürlich eher liberales Blatt, eher links, die wollen natürlich nur unseren Hupsi kaputt machen. Und am Ende schaffst du so einen Solidarisierungseffekt und die Leute gehen erst recht zur Wahl und sagen, unser Hupsi muss Herrscher der freien Welt werden.
Ja, schwierige Frage tatsächlich. Ich hoffe einfach nur, dass Huberts Bruder in bestem Gewissen geantwortet hat und dann nicht von seinem Fleisch und Blut irgendwie dazu gezwungen wurde, mal zu sagen, so, bitte zieh doch jetzt mal für mich den Karren aus dem Dreck.
Aber es ist auf jeden Fall eine Entschuldigung oder eine Erklärung, gegen die kannst du nicht sagen. Also, ne, die Süddeutsche hat sogar die Schreibmaschinentypen. Also es war natürlich noch kein Computer, sondern richtig so, bäm, so du kannst an dem Abdruck der Schreibmaschine so wirklich ganz präzise sehen, von welcher Schreibmaschine das stammte. Und es hat sich herausgestellt, es war wohl offenbar die Aiwanger Familienschreibmaschine.
Oh, okay, also könnte es auch Papa Aiwanger gewesen sein.
Ja, ja, also wie gesagt, du wirst ihm jetzt nicht mehr nachweisen können, dass er das war.
Mhm.
Also, was hast du Schönes?
Showwrestling. Mein Mitbewohner Anton hat mich völlig überraschenderweise und ohne mir davon zu erzählen, in Kreuzberg, in den Festsaal Kreuzberg gelotst.
Ja, ist schön.
Und ja, total schöne Event-Location, Veranstaltungsort. Und dort sind wir zu einer Veranstaltung der GWF gegangen, der German Wrestling Federation. Und es war großartig, es war ausverkauft, es gab Steh- wie auch Sitzplätze, wir hatten einen Loungeplatz, Anton hatte richtig in die Tasche gegriffen und
Ganz kurz, waren da auch so Luden, so Goldkettchen und
Piloten? Volles Rohr, also es gab jede Menge Fake- und Echtpelz. Nein, ich glaube also tatsächlich nur Fake-Pelz.
Und das nachdem René Weller gestorben ist. Aber gut, das ist ein Held meiner Jugend.
Aber auf jeden Fall, was man festhalten muss, ein Publikum, welches total investiert war. Und ich saß da wirklich, ich glaube, 3 Stunden oder so, einfach mit offenem Mund und hatte die Zeit meines Lebens. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so amüsiert bei einem Unterhaltungsevent, weil dieses Konzept dahinter ist verrückt. Du hast diesen Ring in der Mitte von diesem Raum, der, naja, du weißt, irgendwie so aus so Spanplatten, die extra flexibel sind.
Ja, ne? Ich habe das mal gesehen. Ich glaube, die nehmen auch so Bierkästen und sowas, also irgendwas, was ganz viel federt als Untergrund.
So, und dann wird sich da einfach von diesen entweder Semi-Professionellen, die Kämpfe waren dann vorher, oder Vollprofis, halt in dieser Show-Wrestling-Manier die ganze Zeit auf die Glocke gegeben.
So wie in Amerika? Das
total.
Ist so blondierte, langhaarige Hulk Hogan-Verschnitte?
Voll. Nicht wahr? Doch, super geil. Und dann einer war aus Belgien da, einer war aus Tschechien da, dann hattest du irgendwie die beiden Brüder.
Bulldozer.
Ja, genau. Ich glaube, The Belgian War Machine war es tatsächlich. Was großartig war.
Ja.
Also der Typ konnte vom Muskeln kaum laufen, aber krümmte sich dann da auf dem Boden, nachdem er natürlich einen brutalen Tritt in den Solarplexus bekommen hatte.
Natürlich.
Und ich ging da raus und war total inspiriert, weil ich mir dachte, hey.
Der Nächste, der mir auf der Straße begegnet.
Der kriegt direkt hier so eine Death Bomb ab. Nee, aber was ich dachte war, Mann, was ist das für eine ehrliche Form der Unterhaltung? Dort gehen Menschen hin und es ist nicht so prätentiös wie in der Oper oder im Theater oder so. Nee, da fliegt auch mal einer ins Publikum. Die Ordner um den Ring herum übrigens alle instruiert, also alle Statisten tatsächlich, die mitspielen dabei. Das heißt, das ist quasi ein riesiges Theaterstück, was die ganze Zeit sich am
immersiv
live transformieren ist, was total immersiv ist. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Du gehst zwar ins Theater und weißt natürlich, dass die Geschichte, die dort performt wird, ausgedacht ist. Ne? Da stirbt jetzt keiner echt auf der Bühne oder so.
Ja.
Und so spannend fand ich das mit halt dieser Art von Fake-Gewalt, die dort an den Tag gelegt wird, weil es wissen natürlich alle Leute im Publikum, dass das, was da passiert, gerade nicht der Realität entspricht. Also der haut dem jetzt zwar irgendwie mit dem Klappstuhl auf den Rücken, aber der Klappstuhl ist halt irgendwie aus Bambus und schwarz angemalt. Also sieht halt nur so aus, als ob er irgendwie
aus Stahlrohr
so ein richtiger Klappstuhl wäre. So, und alle johlen und grölen und es wird sich quasi zusammen auf diese Illusion eingelassen. Und nur mit Publikum und den Darstellern gemeinsam kannst du diesen Raum schaffen. Und das war so magisch, wirklich großartig.
Und das Publikum ist automatisch Teil der Show.
Genau.
Ja.
Du kannst
aber
gar nicht anders.
Aber siehst du, wenn du im Publikum sitzt, siehst du, dass die nur so tun, als ob?
Nee. Die sind voll dabei. Und deshalb war ich dann auch irgendwann voll dabei.
Also wenn jetzt einer auf so einen Pfosten von diesem Ring, von diesem Viereck steigt, so 2 Meter hoch und sich dann mit seinen 120 Kilo auf den da unten fallen lässt, wie kann man das spielen? Also ich meine...
Kannst du nicht spielen.
Der landet auf dir.
Genau. Das heißt, da ist auch schon eine ganze Menge an Akrobatik und tatsächlich auch Absprache vorher gefragt.
Was willst du denn da absprechen, wenn so wie beim Fisch namens Wander so bam, einfach so ein Betonklotz auf dich drauf fällt?
Der muss halt
Zeuge Betonklotz.
Ja, genau.
Mal ganz leicht.
Ja, oder atme vorher aus oder so, keine Ahnung. Aber es musste ja irgendwelche Tricks geben und das fand ich auch schön zu sehen.
Die hast du nicht gesehen.
Dass die ersten Kämpfe, da war ganz klar, das sind quasi neue und das sind die Newcomer in dieser Szene.
Okay.
Und die Kämpfe waren jetzt auch nicht so, sagen wir mal, nicht so dynamisch wie die Kämpfe danach. Das hast du auch gesehen, aber es wurde trotzdem genau der gleiche herzliche Beifall gespendet. Ein rundum wirklich tolles Erlebnis.
Zum Ende des Sommers die wirklich spannende Frage, kann man sich in Schlingpflanzen in einem See, in einem Badesee, in den Schlingpflanzen da verheddern und ertrinken?
Oh.
Nein.
Haben bestimmt schon Menschen geschafft.
Nein.
Aber ich glaube, das ist eher die Panik, oder?
Genau. das ist das Gefährlichste, was dir passieren kann, ist Angst zu kriegen, dann in so eine komische flache Atmung zu kommen und so. Mhm. Das nur zur Beruhigung, weil ne, die grünen Punkte im Wasser zum Beispiel, fragt man sich, das sind tatsächlich Bakterien, die auch nicht unbedingt immer nur gut gesonnen sind. Beißen Fische, wenn du gerade so im flachen Wasser erstmal so ein bisschen reingehst? Meistens nicht. Es handelt sich um Flussbarsche, Plötzen, Rotfedern. Die schnuffeln mal so an deinen Füßen rum, gucken, ob da was
so
größere Bestandteile essbar sind und so weiter. Und was glaubst du, wie viel Prozent der Insekten so insgesamt leben unter Wasser?
Unter Wasser? Mhm. Uff, ich sag mal ein Fünftel.
Moment, jetzt müssen wir...
20%.
Nee, es sind 6%, die zumindest Teile ihres Lebens im oder am Wasser, also nicht am Wasser, ist klar, aber wirklich im Wasser verbringen.
Nicht schlecht.
Wusste ich auch nicht. So, jetzt beeindruck du mich.
200 Millionen Euro wird Frankreich aufwenden, um überschüssige Weinreserven zu vernichten. Oh. Ich hätte ja vorgeschlagen, die schicken das einfach an euch hier, aber...
wir hätten gern geholfen.
Es geht tatsächlich darum, den französischen Weinproduzenten aus der Schlinge zu helfen. Seit Corona haben sich wohl nicht nur das Konsumverhalten ganz, ganz stark verändert, bei den Franzosen vor allem, aber auch weltweit. Nein, seitdem sitzen die Produzenten auch auf Lagerbeständen, welche sie nicht so ganz loswerden, weil anscheinend läuft der Corona-Jahreswein noch nicht so gut. Da brauchen wir wahrscheinlich noch 10 Jahre, bis das Ganze irgendwie Sammlerwert bekommt und bis die ersten FFP2-Masken dann mal wieder ein bisschen Geld wert sind. Aber was ich so spannend fand daran, ich möchte mal ganz blöd nachfragen, das ist doch eigentlich nichts anderes als eine künstliche Verknappung des Angebots, oder ganz nicht? Genau. Das heißt, ich möchte weltweit einfach den Preis für meinen Wein wieder stabilisieren. Der befindet sich nämlich momentan laut diesem Artikel im freien Fall.
Ja.
Und dadurch vernichte ich jetzt einfach Werte, um damit in der Zukunft neue Werte zu schaffen.
Leider total bescheuert.
Total.
Ist aber in der Landwirtschaft nicht ganz unüblich.
Voll.
Es gibt Milchbauern, die kippen ihre Milch in den Ausguss oder kippen, weil sie gewisse...
Der Literpreis.
Nee, weil sie Quoten übererfüllt hatten. Und du kriegtest dein Geld als Bauer, deine Subvention nur bis, ich weiß was ich sage, einfach mal 1000 Liter. Und der 1001. Liter ist nicht mehr subventioniert, lohnt sich nicht, kippst du lieber weg. Bescheuert. Zeigt aber auch, ne, auch das ist ein Marktmechanismus, interessanterweise. Auch das ist ja Kapitalismus. Ich verknappe das Angebot.
Ich finde es spannend, dass der Staat da so einspringt, weißt du, dass wir halt sagen, okay, jetzt wird der französische Steuerzahler.
Na,
und ich verstehe das auch, dass das Bruttoinlandsprodukt vielleicht an diese Produzenten gekoppelt ist und dass da viele Arbeitsplätze mit dranhängen und dass da natürlich auch Lieferanten und Flaschenhersteller und Korkenhersteller und Etikettenhersteller und so, also ganz viele andere Businessarme mit dranhängen. Trotzdem, irgendwie...
Die Frage, die Tatsache, dass du drüber redest, dass du das mitbekommen hast und du bekommst nicht alles.
Nein, weiß Gott nicht.
So, ich meine das gar nicht negativ. Heißt aber, dass das ja offenbar eine Kampagne ist, die weltweit zur Kenntnis genommen wird. Wann kriegst du sonst schon mal was von französischem Wein?
Und ich trinke nicht mal Wein.
So, es ist ja eigentlich Schnuppe und das hat dich trotzdem erreicht. Das heißt, es ist natürlich auch ein Marketinginstrument. Wenn du weltweit der Wein-Community das mitteilst... Heißt,
sie kaufen jetzt alle nochmal.
Ja, entweder oder aber vielleicht kippen sie den gar nicht weg und warten jetzt, dass der Preis steigt. Aber es ist ja ein Signal und es ist natürlich der französische Wein gegen den italienischen, gegen den spanischen, bla bla bla, gegen den argentinischen, australischen. Das ist ja auch ein Wettbewerb. So, und das Schlimmste, was dir als
Rheinland-Pfalz
passieren kann, ist, dass du so ein Billig-Image hast oder so. Ne? Also du kannst ja besser 30 Euro für eine Flasche nehmen als 3. Blöd gesagt. Und dieser Markt gibt das ja her. Und dann lieber knapper.
Ich wollte dir außerdem nochmal was zeigen. Wir reden hier immer von Berliner Originale und ich habe heute live hier in diesem Podcast eins mitgebracht.
Ja,
wir sind Frank ja so Multimedia. Ja, genau.
Ja, Frank.
Genau. Komm rein, bitte. Nein.
In die Tanke. Oh, fast.
Ja, ah, Leonardo DiCaprio's.
Genau, von Hertha BSC. Den doch nicht.
Ja. Leonardo DiCaprio's Mona Lisa stand einfach so als zu verschenken.
Nicht wahr.
So, das Geld liegt auf der Straße. Du sagst es immer wieder. Das stimmt halt einfach.
Ich sehe das sofort.
Es muss.
Ich glaube, das ist so hier so, boah, ja, das ist original.
Oder zumindest mal ein Wolfgang Beltracchi, aber also der geht ja für genauso
mal,
viel.
Hast du mal das mit dem Original abgeglichen? Weil ich habe den Eindruck, also gerade hier so Ich finde sie ein bisschen mopsig.
Jetzt hör auf, diese arme Frau hier zu bodyshamen.
Nein, aber hat das Original auch so Hamster?
Das war vielleicht damals das Schönheitsideal.
Ja, mopsig ist doch kein Bodyshame, das ist einfach nur eine Besonderheit. Also aufgedunsen halt ein bisschen.
Ah, okay, irgendwie. Ja.
Wo hängen wir das denn hin?
Ich würde sagen, hier irgendwo ins Studio, oder?
Absolut, das ist auch so als Geräuschdämmer.
Genau.
Danke, Paul. Schön, dass du in die Wohnung kommst, ein weiteres Kunststück bereichert
hast. I got you. Ja, und wo wir gerade beim Thema Originale sind, ich bin jetzt hier gerade, hab so einen Lauf. Ein Original, was ich in diesem Podcast auch schon einmal angesprochen habe, das Loch Ness Monster.
Grundsatzfrage, gibt es irgendetwas Geheimnisvolles in diesem Loch Ness?
Pass auf.
Oder ist dieses Dorf einfach nur wahnsinnig kreativ dabei, so einen blöden schottischen Tümpel einfach marketingmäßig spielen mit nichts?
Ein Tümpel ist hart, weil dieser See ist tatsächlich 240 Meter tief. Also ja. das ist schon beachtlich. Mhm. Gleichzeitig, und da sind wir beim Thema Loch Ness Monster, spielt dieses Monster in die Region, man geht davon aus, so 40 Millionen pro Jahr. Einfach
nur der Mythos.
Genau, einfach an Touristen.
Wir waren da auch.
Ich weiß.
Also Mama, Fritz und ich standen auch auf diesem Parkplatz und haben irgendeiner komischen Show gefolgt. Und dann kannst du so Fotos machen, so Loch Ness, kannst du den Kopf durchstecken, dann bist du das Monster.
Ja, lustig.
So, und alle kaufen eine Tasse und ein paar Pommes und die 40 Millionen machen schon Sinn.
Genau, und nachdem ich hier in diesem Podcast darüber geredet hatte, dass man jetzt davon ausgeht, dass das Loch Ness Monster tatsächlich nur ein Walpenis sei, welchen man
die Theorie kannte ich
doch. Nee, doch, das habe ich auf jeden Fall mal erzählt.
Ohne Wal?
Nee, mit Wal. Also halt so ein Süßwasser, also so eine seltene.
Und der treibt auf dem Rücken.
Genau, und
macht mal.
Genau, und zeigt Mast. Mal. So. Ja. Und jetzt, nach 50 Jahren, wird es dieses Jahr einmal mehr die größte Spurensuche nach Loch Ness oder nach dem Nessie-Monster geben. Es werden Drohnen und Boote mit Wärmebildkameras eingesetzt, Hydrofone, um unter Wasser nach Geräuschen zu lauschen. Und natürlich sind die Besucher und die Touristen dazu angehalten, alles zu melden, was sich irgendwie auf dem See abspielen könnte.
Und es gab doch in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viele, aber Hunderte von Sichtungen.
Es gibt jedes Jahr wieder Sichtungen. Und die letzte Sichtung tatsächlich irgendwie von 1933 oder so, die wirklich so richtig kredibil irgendwie rüberkommt.
Aber jetzt überleg dir einfach mal, ganz, ganz viele Menschen starren pausenlos auf diesen See. Und natürlich gibt es immer wieder Spiegelungen oder so Dinge, die ungewöhnlich sind. Mhm. Alle halt noch ihre Kamera drauf. Das ist doch eine self-fulfilling prophecy.
Das ist großartig.
Wenn sich alle gegenseitig erzählen, da ist was.
Das drin. Ist so wie Showwrestling.
Ja, das ist, oder wie des Kaisers neue Kleider umgekehrt. So, er hat doch ganz viel an.
Ja, genau.
Ja.
Wenn nur genügend Leute dran glauben, dann wird es zu einer Attraktion. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Vor allem gerade für diesen kleinen Ort da in Schottland.
Und vor allen Dingen ist es natürlich eine Strategie, für Gegenden, in denen sonst nichts los ist. Also ich finde, der Harz hat zum Beispiel ein massives Image-Problem gerade. Genau, Bigfoot. Du brauchst einfach nur so einen Fußabdruck. Ja.
Ja.
Und halt Mitarbeitende der Tourismusbehörde, die dann mit so einem Besenstiel und diesem Fuß dann einfach so durch den Wald gehen und so Spuren machen. Aber ich finde, Bigfoot, vielleicht, wir brauchen noch einen mehr.
Ja.
Weil die Geschichte, da sind jetzt so Höhlenmenschen, hat man doch jetzt neulich auch wieder irgendwo einen, so einen Naturmenschen heimlich fotografiert.
Ach so.
Sowas Behaartes, ne? Also wie die Löwin hier im Grunewald.
Ja, ja, genau. Es war auch ein Wildschwein. Ja,
aber wenn ich Harztourismus-Experte wäre, ich würde mehr sowas wie mit Aliens, irgendwas mit der Zukunft, vielleicht welche, die KI können oder so.
Oh ja.
Oder ChatGPT ist eigentlich ein Wesen.
Oh.
Und das wohnt im Harz.
Ja, genau. In so einer Hütte.
Ja, ja, genau. Im Fachwerk. Roland Kaiser hat am Wochenende in Berlin gespielt und wir waren nicht da, finde ich ein bisschen schade.
Mhm.
Berliner Hunde werden in Friedrichshain mit Drogen vergiftet, aber nicht vorsätzlich, sondern das ist ein Park, der offenbar in der Nähe einiger Clubs liegt und ja, es soll Menschen geben, die da vorher, nachher, währenddessen, weiß der Geier, da konsumieren und wenn am nächsten Morgen die Kütter kommen, ja, dann schlecken und schlabbern die da irgendwas, auch durchaus menschliche Hinterlassenschaften und da ist einfach, ja, die Kütter werden alle positiv.
Oh.
Die taumeln dann rum und müssen behandelt werden.
Ei, das ist aber auch echt kacke.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ich hatte noch den Unwetterschutz.
Ja.
Und zwar wollte ich mal fragen, weißt du eigentlich, wie das hier in eurer Wohnung ist? Sind die Leitungen sehr alt?
Also ich weiß, dass die Steigleitungen jetzt mal erneuert werden müssen, weil die sind 100 Jahre alt und Thema Blei natürlich, aber das ist glaube ich schon gelöst und vor allem das Thema brüchig. Und wann immer jetzt irgendwo ein Bad, eine Küche, irgendwas saniert wird, wird da schon mal ein Teil des Stranges, das alte Stück raus, ein neues Stück rein, dann hast du natürlich immer wieder diese Lötschweiß, sonst wie was Stellen, die ja auch nicht besser machen. Wieso fragst du?
Ich frage deshalb, weil es beim Thema Unwetterschutz darum geht, dass wir natürlich uns jetzt mit dem Klimawandel auch auf immer heftigere Wetterereignisse einstellen müssen. Mhm. Das heißt immer stärkere und immer länger andauernde Unwetter. Mhm. Und die Tipps für den Blitzschutz zu Hause bei Gewitter, die sind relativ einfach. Wenn man die Elektrogeräte davor schützen will, dass da irgendwie ein Kurzschluss kommt oder so, dann nehme ich sie einfach aus der Steckdose. Ja. Ne, muss sie also einfach von der Stromquelle trennen. Zum Beispiel den Stecker vom Fernseher ziehen, die Mehrfachsteckdose aus. Ja. So, was ich nicht wusste, ist, dass das Duschen bei Gewitter auch gefährlich sein kann.
Vor das allem, ist eine Bild-Zeitungsgeschichte.
Vor allem, wenn du alte Leitungen aus Metall hast.
Oh.
Weil wenn dann irgendwo oben unterm Dach der Blitzschutz nicht so installiert ist, wie er hätte installiert sein sollen und da irgendwo Kontakt zu einer dieser Leitungen hat, dann
ist
weißt
das
du natürlich,
Duschwasser elektrisch?
Kann es sein, dass du da durchaus ein Gewicht kriegst. Nicht unbedingt vom Duschwasser selbst, aber von der Armatur zum Beispiel.
Okay.
So, und
ein
das
Argument mehr für Plastikarmaturen. Was hat dir Mut gemacht, mein Lieber?
Was mir Mut gemacht hat, war die Hochzeit, auf welcher ich dieses Wochenende war.
Erzähl.
Dort hat ein Kollege, mit dem ich zusammen die Ausbildung zum Gartenlandschaftsbauer gemacht habe, seine Freundin geheiratet, ist in eine türkische Familie aufgenommen worden, vorher zum Islam konvertiert und es war eine sehr, sehr angenehme, alkohollose Hochzeit, auf der es wirklich schön war, ich will das jetzt mal ganz deutsch und ganz vorsichtig ausdrücken, andere Kulturkreise kennenzulernen. Mhm. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, es war eine sehr schöne Location. Die Hochzeitsgesellschaft fühlte sich, obwohl es natürlich eine heterogene Gesellschaft war, sehr homogen an. Es machte irgendwie Spaß, miteinander zu sein. Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit, als es dann um, naja, diverse, ich will jetzt mal im weitesten Sinne, ethnische Tänze ging.
Ihr habt einen Ententanz gemacht.
Das hätte ich noch verstanden. Und einen Walzer kriegt auch noch jeder hin.
Och.
Aber ich habe da tatsächlich auch mit meiner Partnerin Katharina drüber geredet. Wie ist das jetzt, wenn du dann auf die Tanzfläche gehst und naja, dann Musik spielst, zu welcher du nicht so ganz weißt, wie du dich bewegen sollst. Du kannst zwar die Bewegungen der um dich rumtanzenden irgendwo nachahmen, aber so ein bisschen schwang da immer die Angst mit, dass man jetzt irgendwem irgendwie auf die Füße tritt.
Was falsch macht.
Und da wollte ich einfach, das hat mir deshalb Mut gemacht, weil ich mir dann gedacht habe, irgendwann, naja, aber wir sind jetzt hier und wir feiern jetzt hier zusammen.
Mhm.
Also, wenn jetzt jemand unbedingt sich da auf die Füße getreten fühlen will, okay, solange es nicht die Braut und der Bräutigam sind,
klar,
ist mir das relativ egal, weil das sind die beiden, die hier heute Abend wirklich zählen und das fand ich, hat mir Mut gemacht.
Und selbst wenn, dann kann man ja auch mal freundlich sagen, du, es ist keine gute Idee, jetzt hier
die Hände über Schulterhöhe zu heben oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ja, oder in diesem String-Tanga jetzt unbedingt den Walzer zu tanzen oder so, was in den seltensten Fällen eine gute Idee ist.
Ja.
Mir hat Mut gemacht, David Wengro ist Professor für Archäologie am University College in London, so einer der Architekturnachdenker. So, der wurde gefragt, wo wären Sie gerne gewesen, wo hätten Sie gerne gelebt früher? Und da sagt er etwas, ich wäre gerne vor 5.000 bis 6.000 Jahren in einer dieser ukrainischen Städte gewesen, weil ihre Fläche entspricht in etwa der mittelalterlichen Stadt London, also schon ganz schön groß. Das waren natürlich auch nur Dörfer verglichen mit heute. Aber die Archäologen haben nichts gefunden, was auf Hierarchien oder Kult oder irgendwie sowas hinwies. Also keine Paläste, keine Tempel, keine Bestattungen, die irgendwie prächtig waren.
Hm.
Und daraus leitet er ab, das war womöglich eine andere Gesellschaftsform.
Hm.
Weißt du, wenn du nichts zum Anbeten hast und keinen übermäßigen Prunk und Protz hast, was ja auch immer bizarr ist, weißt du, wir reisen als Touristen da durch irgendwelche Tempel, die von irgendwelchen geknechteten armen Schweinen da zusammengerackert worden sind. Und das macht mir Mut, dass es schon vor 5.000, 6.000 Jahren ausgerechnet in der Ukraine offenbar Gesellschaftsexperimente gab. So, ein Blick in die kommende Woche. Hubert Aiwanger wird überleben, der spanische Fußballpräsident vermutlich nicht.
Ja, Loch Ness wird hoffentlich gefunden werden.
Nein, der Mythos muss leben. Es darf nichts gefunden werden, außer vielleicht einem verrotteten Walpenis.
Das wäre lustig.
Hast du was vor die kommende Woche?
Außer arbeiten, nächstes Wochenende das letzte Konzert dieser Saison. An alle da draußen, falls ihr in Berlin und Umgebung seid, Atze Musiktheater auf dem Tempelhofer Feld. Das Luftschloss wird auch in ganz Berlin beworben tatsächlich als die neue Open-Air-Event-Location.
Wow.
Und Tickets gibt's online, kann man reservieren, sind kostenlos. Mhm. Und ja, da freue ich mich tierisch drauf und dann gehen wir in die kreative Winterphase.
Oh, ich habe auch kostenlos und zwar an diesem Montag in der Funke-Zentrale in Essen, also der Funke-Mediengruppe, da sprechen zwei Medizinexperten, ein Klinikleiter und ein Ökonom über das Thema, wie krank ist unser Gesundheitssystem. Hm. Und das finde ich auch nicht ganz unspannend. Wer Lust hat, einfach mal googeln, kann man hinkommen. Ansonsten mit die ganze Woche in NRW.
Krass.
Zum Arbeiten, macht mir Spaß. Wir grüßen die Mutter von hier und euch alle und wünschen eine schöne Woche.
Bye, bye.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.